HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
In Dayton dachte jeder, wer hart arbeitet und sich an die Regeln hält, dem wird es gut gehen. Man glaubte, dass es die eigenen Kinder einmal besser haben. Ich bin ein Produkt des amerikanischen Traums.
Ich dachte nur, passiert das gerade wirklich? Bin ich jetzt wirklich Bürgerin dieses Landes?
These are people that hate our country. They hate it, I think, with a passion. Now, it's possible I'm wrong. The voter will decide.
He's obviously said racist things. I think this most recent.
Er hat ganz klar rassistische Sachen gesagt. Sowas gehört sich einfach nicht für einen US-Präsidenten.
Wages are going up first time for many years. The economy is very, very strong.
Die Arbeitslosenquote ist auf einem Rekordtief, das muss man sagen.
Ich denke, er hat viel für Amerika getan. Vor allem hat er Jobs geschaffen und die Wirtschaft wieder flott gemacht.
Heute sind wir unterwegs in Washington, machen Ausflüge in die Umgebung nach Mount Vernon und ins Cowboyland Wyoming. In den USA ist bereits Präsidentschaftswahlkampf und nichts ruht in der Hauptstadt, die im Vergleich zu anderen amerikanischen Metropolen keine Hochhausarchitektur besitzt, kein Gebäude dafür sein als das Kapitol, in dem das Parlament tagt, mit einer Ausnahme, dem Obelisken. Und deshalb wird die Stadt auch manchmal als provinziell und europäisch beschrieben. Sie hat berühmte Museen und Kultureinrichtungen und schließlich den Sitz der mächtigsten Regierung der Welt. Und der Mann im Weißen Haus bietet eigentlich täglich mehr oder weniger große Angriffsflächen für mediale Attacken. Aber Trump ficht das alles nicht an. Seine Kernwählerschaft auch nicht. Und dass die Reputation der USA im Rest der Welt auf einen historischen Tiefstand gefallen ist, wen kümmert das eigentlich noch in Washington? Als demokratisches Vorbild haben die Vereinigten Staaten ausgedient. Und dennoch lassen sich Jahr für Jahr auch unter Trump rund 700.000 Migranten in den USA einbürgern. Feierlich geht's dann zu, am Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, jedes Jahr mit viel Pomp und viel Pathos. Ein Ort für diese Zeremonie, Mount Vernon, der beschauliche Landsitz des Staatsgründers und ersten Präsidenten der USA, George Washington. Keine 40 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Torben Ostermann führt uns dorthin.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, you are America's newest citizens on our anniversary.
Herzlichen Glückwunsch. Sie sind amerikanische Bürgerinnen und Bürger. Auf diesen Satz haben die 51 frisch gebackenen Amerikaner zum Teil jahrelang hingefiebert. Heute nehmen sie an einer ganz besonderen Einbürgerungsfeier teil. Das liegt zum einen am Datum, dem 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag. Zum anderen am Ort, Mount Vernon, Landsitz des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Washington. Aus den Boxen, die überall auf dem Gelände verteilt sind, ertönt Marschmusik. Patriotismus liegt in der Luft. Auch Rebecca aus Südafrika darf sich jetzt Amerikanerin nennen. Sie kam vor über 10 Jahren in die USA, arbeitet heute als Krankenschwester.
Ich dachte nur, passiert das gerade wirklich? Bin ich jetzt wirklich Bürgerin dieses Landes? Ich dachte, dass jeden Moment jemand kommt und sagt, wach auf, das ist nur ein Traum. Ich zittere immer noch.
Andere wie Samuel leben schon ihr ganzes Leben in den USA. Auch wenn er seine äthiopischen Wurzeln nie vergessen hat, sind es die Vereinigten Staaten, die er Heimat nennt.
Seit 25 Jahren sind die USA meine Heimat und genauso fühlt es sich an. Und heute endlich die Anerkennung, die Staatsbürgerschaft zu erhalten, das fühlt sich toll an.
Es ist schwül und drückend in Virginia. Das Thermometer zeigt Temperaturen über 30 Grad. Viele, die auf einem der weißen Stühle Platz genommen haben, fächern sich Luft zu. Doch dann werden sie gebeten, sich zu erheben und die rechte Hand auf ihre linke Brust zu legen.
Oh, say, can you see?
Im Publikum steht Judith Mantrodge. Im Rollstuhl vor ihr sitzt ihre Mutter, 102 Jahre alt. Ihre Vorfahren kommen aus Deutschland. Heute sind beide überzeugte Amerikanerinnen Und das zeigen sie auch.
Wir sind mit Patriotismus aufgewachsen. Meine Flagge vor dem Haus weht das ganze Jahr über. Ich bin stolz auf die USA und wäre stolz auf Deutschland, wenn ich dort leben würde. Es fühlt sich einfach gut an.
Noch immer zieht es Hunderttausende im Jahr in Richtung Vereinigte Staaten. The Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück, für viele noch immer ein strahlendes Versprechen. Und doch dominieren momentan andere Bilder die öffentliche Diskussion. Bilder von den Zuständen in den Lagern an der Südgrenze zu Mexiko. Lager, in denen Migranten in teils katastrophalen Bedingungen ausharren. Für Neuamerikanerin Rebecca kaum auszuhaltende Szenen.
My heart breaks.
Es bricht mir das Herz. Deswegen will ich mich registrieren und wählen gehen, um meine Stimme zu nutzen. Ich hoffe, dass alle wählen gehen, um einen Unterschied zu machen für die Menschlichkeit.
Der offizielle Teil ist vorbei. Die Neubürger gehen zu ihren Familien und feiern diesen für sie so wichtigen Schritt. Ab morgen wird sich dann zeigen, ob das Streben nach Glück, nach einem besseren Leben, für sie Wirklichkeit wird.
Der amerikanische Traum, eine Einbürgerung in die Vereinigten Staaten auf Mount Vernon, dem früheren Anwesen des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Washington. In unserem Studio in Washington erreichen wir Martin Ganselmeier, Studioleiter und seit 7 Jahren in der amerikanischen Hauptstadt als Korrespondent für die ARD tätig. Ich grüße Sie, guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Fitch.
George Washington steht vor allem für die Erklärung der Grundrechte, der Bill of Rights. Für was noch?
Ja, er war ja, bevor er Präsident wurde, der General, der die amerikanischen Truppen angeführt hat in ihrem Befreiungskampf sozusagen gegen die britischen Kolonialisten. Und da sah es ja lange Zeit gar nicht gut aus. Die amerikanischen Soldaten waren damals ein ziemlich verlotterter Haufen. Er hat die Moral dieser Truppe rechtzeitig in Ordnung gebracht. Er hat überraschend gegen die Briten gewonnen. Und er war nicht nur ein guter General und Feldherr, er war auch ein geborener Anführer. Er ist dann zum ersten Präsidenten gewählt worden und hat dieses Amt in vielem, was heute selbstverständlich ist, geprägt. Das heißt, er war der Erste, der dieses Amt geformt hat und er hat ja auch freiwillig nach 8 Jahren gesagt, so, das war's. Ich will freiwillig abtreten. Die friedliche Machtübergabe an einen neuen gewählten Präsidenten, das soll etwas sein, was typisch ist für die Demokratie. Und das halten ihm viele, nach wie vor erkennen das viele an, dass das etwas Großartiges war, etwas Kennzeichnendes für die junge Demokratie. Und er galt als sehr ehrlicher, charakterstarker Mensch und war also insofern auch in charakterlicher Hinsicht ein Vorbild. Und es gibt ja heute immer noch Umfragen unter den Menschen, unter den Amerikanern und unter Historikern, wo gefragt wird, wer war der größte Präsident, der wichtigste Präsident der Vereinigten Staaten? Und da schneidet fast immer Abraham Lincoln an Nummer 1 ab und an Nummer 2 George Washington.
Ein großes Vorbild. Wir haben gehört, dass jedes Jahr immer noch auch unter Trump 700.000 Menschen sich in die USA einbürgern lassen. Welche Voraussetzungen müssen denn eigentlich dabei erfüllt werden?
Ja, das ist schon nicht ganz so einfach. Man muss mindestens 5 Jahre permanent in den USA gelebt haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann muss man einige Tests bestehen. Man muss Englischkenntnisse nachweisen können in Form eines Lesetests, in Form eines Schreibtests. Man muss einen guten moralischen Charakter haben. Wie man das nachweist, bin ich mir nicht ganz so sicher. Und man muss die Prinzipien und Ideale der US-Verfassung kennen. Das heißt, man muss auch einen sogenannten zivilen Test bestehen. Der besteht aus 100 Fragen, überwiegend zur amerikanischen Geschichte, zur Geografie, zur amerikanischen Verfassung. Und bei manchen dieser Fragen bin ich mir nicht sicher, ob der aktuelle Amtsinhaber da jede Frage beantworten könnte.
Und was seinen Charakter betrifft, ist er vielleicht auch nicht unbedingt das beste Vorbild. Wenn man es erst einmal geschafft hat, kann man dann trotz und alledem das Bleiberecht eigentlich wieder verlieren? Wie kann das passieren?
Ganz, ganz selten ist das der Fall. Also wenn man einmal amerikanischer Staatsbürger ist, kann man davon ausgehen, dass man für immer amerikanischer Staatsbürger ist. Es gibt ja auch hier die doppelte Staatsbürgerschaft. Das heißt, man kann auch die Staatsbürgerschaft seines Heimatlandes behalten. Das akzeptieren die Amerikaner. Es gibt einige wenige Ausnahmefälle. Zum Beispiel, wenn man in den ersten Jahren, nachdem man amerikanischer Staatsbürger geworden ist, spioniert für ein anderes Land. Oder man hat sich sozusagen als Soldat bereit erklärt, um die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das ist zum Beispiel bei vielen Lateinamerikanern so. Die bekommen die amerikanische Staatsbürgerschaft, weil sie sich bereit erklären, sofort den Vereinigten Staaten, also den Streitkräften beizutreten. Und wenn sich dann herausstellt, sie werden unehrenhaft entlassen aus der Armee, dann verlieren sie automatisch auch ihre Staatsbürgerschaft. Das sind aber einige ganz seltene Fälle.
In ganz großer Geschwindigkeit wird dieses Land immer vielfältiger. Dieser Feiertag in Mount Vernon ist eigentlich nur ein Beleg dafür. Afrika, Asien, Lateinamerika, das habe ich nachgelesen, stellen mit Abstand die größten Gruppen dar. Nur wenige stammen aus Europa. Wissen Sie eigentlich warum?
Ja, das Interesse von Europäern, Staatsbürger in den USA zu werden, das hat eher nachgelassen. Es gibt natürlich nach wie vor einige Spitzenwissenschaftler, einige Spitzenakademiker, die hier forschen und die dann nach langen Jahren, die sie hier verbracht haben, sagen, jetzt ist es eigentlich Zeit, dass ich auch amerikanischer Staatsbürger werde. Aber so wie früher, dass wirklich regelmäßig ein Großteil jugendlicher und junger Menschen nach Amerika auswandert, von Europa aus, das gibt es nicht mehr. Das hat sich verlagert. Das sind heute überwiegend die lateinamerikanischen Länder. Das sind asiatische Länder und eben auch aus Afrika. Und bisher, Donald Trump mag das nicht, er will das ändern, aber bisher versuchen die Amerikaner da sehr gerecht umzugehen und sagen, es gibt keine Spezialkontingente. Also wir wollen jetzt nicht die Europäer bevorzugen gegenüber Lateinamerikanern beispielsweise. Das heißt, wenn sich die Menschen aus diesen Ländern bewerben, dann bekommen sie auch eine faire Chance.
Unter Trump ist ja dieses Thema Zuwanderung zum politischen Kampf Thema geworden. Warum ist es eigentlich für viele immer noch so attraktiv, Bürger der USA zu werden?
Ja, Amerika ist nach wie vor natürlich ein reiches Land, ein Land der Freiheit. So wird es wahrgenommen von den Neubürgern. Und wenn man mal mit Menschen spricht, gerade aus Lateinamerika, die hier hinkommen, für die ist Amerika nach wie vor das gelobte Land. Sie sind bereit, hart zu arbeiten. Sie sind froh, Korruption und Kriminalität aus ihren Heimatländern hinter sich zu lassen. Und sie sehen in den USA die große, große Chance, vielleicht nicht für sich selbst, aber für ihre Kinder, eine bessere Zukunft zu bekommen.
Auch J.S. Ondara lebt seit geraumer Zeit in den USA. Aufgewachsen ist er in Kenia. Als neu Zugezogener erzählt der Musiker uns in seinem Song mal eben etwas vom amerikanischen Traum.
He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river, she won't let you get any close. Was just an American dream.
Eine Stimme, die uns aufhorchen lässt, J.S. Ondara. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Kann man aktuelle Ereignisse eigentlich vorwegnehmen? Kann man. Sinclair Lewis hat das in seinem Buch mit dem Titel »Das ist bei uns nicht möglich« gemacht. Es stammt aus dem Jahr, Achtung, 1935. Und darin haben wir es mit einem Antihelden zu tun, der mit seinen Hetzreden die Begeisterung unzufriedener Wähler entfacht.
Das alljährliche Damenessen war ein schönes Bild. Die Blüte von Fort Buell hatte sich versammelt. Nahezu alle Damen und mehr als die Hälfte der Herren trugen Abendkleid und Smoking. Es ging ein Gerücht, dass sich die Elite vor dem Essen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Zimmer 289 Cocktails genehmigt hatte. Gebannt hörte alles den Sätzen zu, mit denen General Edgeways eine zugleich männliche und mystische Rhapsodie der Vaterlandsliebe schloss. Denn diese Vereinigten Staaten trachten als einzige Großmacht der Welt nicht nach fremden Eroberungen. Unser sehnlichster Wunsch ist, in drei Deubels Namen in Ruhe gelassen zu werden. Mit Europa verbindet uns nichts als die Bemühung, aus den rohen und ungebildeten Massen, die man uns gütigst überlassen hat, halbwegs kultivierte Menschen zu machen. Das aber darf uns, wie ich Ihnen bewiesen habe, nicht daran hindern, an die Verteidigung unserer Küsten zu denken. Es gibt genug ausländische Abenteurerbanden, die sich den stolzen Namen Regierung beilegen und den Blick, einen neidischen Blick, auf unsere unerschöpflichen Gruben und ragenden Wälder, auf unsere titanischen Städte, auf die unendliche Weite unserer Felder werfen.
Das ist bei uns nicht möglich, so der Titel von Sinclair Lewis' Roman aus dem Jahr 1935. Fortsetzung folgt. Sie hören den Tag in H2 Kultur, heute auf Weltreise in Washington. Und da gehen wir jetzt mal schön ins Museum. Denn die Stadt hat seit Mai eine neue Attraktion, das wiedereröffnete Spy Museum, das internationale Spionagemuseum. James Bond und Co. lassen grüßen und wer will, der schlüpft selbst in die Rolle eines Spions. Thorsten Teichmann berichtet.
Geheimnis, Puzzle oder Mystery? So ordnen Geheimagenten ihre Informationen vor der Analyse. Und Besucher des neuen Spy-Museums in Amerikas Hauptstadt Washington D.C. können das jetzt auch. Zum Beispiel anhand der Kuba-Krise. 1962 drohte ein dritter Weltkrieg, eine direkte Konfrontation der Supermächte, also der Sowjetunion und der USA.
Besucher erfahren Details aus dem Leben von US-Präsident Kennedy und über den russischen Ministerpräsidenten Khrushchev.
Das ist Alexis Albion. Sie ist Kuratorin im Museum.
Sie können Persönlichkeitsanalysen der beiden erstellen und müssen abschätzen, um welchen Preis beide bereit wären, Krieg zu führen. Um Kuba.
Den Gegner richtig lesen, Informationen bewerten, Vorurteile ausblenden. Darum ging es damals und darum geht es heute, zum Beispiel im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Iran. Mit Wissen und mit Unterhaltung kann sich das Internationale Museum für Spionage in Washington halten. In einer Stadt, in der die meisten anderen Museen kostenfrei sind. Die privat finanzierte Sammlung baut sogar spektakulär aus. 162 Millionen US-Dollar hat der Neubau gekostet.
So here's your cover identity, Peyton Segura.
Zu Beginn bekommt jeder Besucher eine Plastikkarte und eine geheime Identität. Deckname Peyton Segura, Beruf Gastprofessor aus Montreal, Kanada.
This is an RFID.
Das ist ein RFID-Chip. Wenn du damit an bestimmte Stationen in der Ausstellung kommst, wirst du registriert mit deinem Passwort.
It will sort of recognize you and your code word, which is what's your code word again?
Wie war nochmal dein Passwort?
Right. That will come up again.
As you send us your bombs, we will send you ours.
Projektionen, Bildschirme und seltene Ausstellungsstücke. Im ersten Raum treten Besucher bekannten Spionen gegenüber, wie dem Dänen Morten Storm. Der frühere Extremist sagt, er habe der CIA geholfen, den Al-Qaida-Führer Anwar al-Awlaki zu finden und zu töten. Auf der anderen Seite des Raums steht eine Projektion von James Lafayette, ein schwarzer, versklavter Amerikaner, der 1781 als Doppelagent in der Zeit des Unabhängigkeitskriegs die britische Armee ausspionierte.
Es gibt wieder interaktive Elemente für James Lafayette, ein Gedächtnisspiel. Wie konnte sich James all die Informationen, die er gesammelt hatte, merken?
Es sind Heldengeschichten, die hier erzählt werden. Ganz anders als in der aktuellen politischen Situation. US-Präsident Trump zieht die Erkenntnisse seiner Geheimdienste regelmäßig in Zweifel. Zumindest indirekt ging der frühere Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, James Clapper, bei der Einweihung des Museums darauf ein.
Ein Ort, der die entscheidende Arbeit der wenig beachteten Helden hervorhebt, die dafür sorgen, dass dieses Land sicher bleibt, ist nicht nur angemessen, sondern entscheidend. Das gilt heute mehr als jemals zuvor.
Das Museum blendet dabei das Versagen der Geheimdienste nicht aus. Der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, die Terroranschläge vom 11. September 2001. Warum hatte niemand gewarnt? Was für Europäer vielleicht zu kurz kommt, ist die Debatte über Folter in geheimen Gefängnissen der CIA, sogenannten Black Sites. In den Vereinigten Staaten und im Museum wird immer noch diskutiert, ob die Verschleppung von Terrorverdächtigen gegen US-Recht und Völkerrecht verstößt. Eine der Verantwortlichen dieser Praxis ist heute CIA-Chefin Gina Haspel.
Sowas. Und die früheren amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy oder George Washington sind in der Ausstellung weit öfter präsent als zum Beispiel der heutige Mann im Weißen Haus. Wir haben eben schon gehört, dass seine spezielle Beziehung zu den eigenen Geheimdiensten zwar nicht ausgeblendet wird, aber auch eben keine große Rolle spielt im Museum. Unser Korrespondent in Washington ist Martin Ganselmeier. Warum ist die Beziehung zu seinen eigenen Geheimdiensten eigentlich eine so schwierige? Weil sie ihm oft genug widersprechen?
Ja, daran liegt es natürlich auch. Es geht zurück bis in den Irakkrieg und die Zeit des 11. September. Donald Trump hat damals als Privatmann noch, als Immobilienlöwe aus New York, heftig kritisiert, dass die Geheimdienste den 11. September, die Anschläge vom 11. September nicht vorhergesehen haben. Und er hat auch natürlich immer wieder kritisiert, dass die Erkenntnisse, die angeblichen Erkenntnisse vor dem Irakkrieg sich als Luftnummer entpuppt haben. Insofern hat er eine große Grundskepsis, die hat er nie abgelegt. Und dann kam natürlich auch der Wahlkampf und Geheimdiensthinweise gab es ja schon früh auf russische Einflussversuche und die Hackerattacken auf die Demokratische Partei. Haben sehr früh davor gewarnt, die amerikanischen Geheimdienste. Und Donald Trump hat das immer als Angriff gegen sich empfunden. Er hat immer gedacht, die wollen mir meinen Wahlsieg madig machen. Und er hat immer die Augen verschlossen gegenüber diesem Thema, dass Russland, dass Putin eben versucht hat, da massiv Einfluss zu nehmen.
In der ganz realen Welt, wir waren jetzt gerade woanders unterwegs im Museum, aber in der ganz realen Welt greift der Präsident gerne nach den Sternen und im konkreten Fall nach einer Weltraumtruppe, die einer nationalen Sicherheitsstrategie folgt, nämlich der Nutzung des Weltraums, was eben ein Bild wirft auf eine neue Dimension der Kriegsführung. Wie soll diese neue Kriegsführung eigentlich aussehen?
Ja, zunächst einmal geht es Donald Trump darum, dass er in die Geschichtsbücher kommt. Er möchte sozusagen eine zusätzliche Streitkraft mit seinem Namen verbunden sehen. Es gibt die Marines, es gibt die Armee, es gibt die Luftwaffe. Er möchte, dass es noch die Space Force, also die Weltraumstreitkräfte gibt. Und da wird dann in den Geschichtsbüchern mal stehen, eingesetzt unter Präsident Donald Trump. Also er denkt da relativ einfach. Das Ganze ist bisher immer sehr kritisch gesehen worden. Auch sein früherer Verteidigungsminister James Mattis hat gesagt, das schafft nur unnötig Bürokratie. Lass uns doch diesen Teil weiter bei der Luftwaffe bleiben. Aber Donald Trump möchte es herausnehmen aus der Luftwaffe und zu einem eigenen Teil der Streitkräfte machen.
Space Force, welche Vorstellung hat Trump denn von dieser Weltraumtruppe?
Naja, das soll zunächst einmal überwiegend defensiv sein. Also, dass Amerika frühzeitig Bescheid weiß, wenn es irgendwo Raketenangriffe geben sollte. Natürlich durch Satellitenüberwachung, aber dass man dann auch fähig ist, aus dem Weltraum heraus zu antworten durch Gegenschläge, durch Abfangsysteme. Und China und Russland forschen ja auch in dieser Hinsicht. Und Donald Trump sagt, wir sind da gefährlich zurückgefallen unter Obama. Wir müssen deutlich mehr machen. Insofern will er da viel mehr Geld reinstecken und dieses System deutlich ausbauen.
Sie haben gerade schon die Satelliten angesprochen, die in diesem Kontext eine wichtige Rolle spielen und die der amerikanischen Regierung Informationen liefern, die sie auf anderen Wege nicht erhalten würde. Und auch Militärs sehen durch Satelliten natürlich klarer, was in den Einsatzgebieten so vor sich geht. Wie anfällig sind denn eigentlich diese Satelliten, die es jetzt schon gibt? Hat es da schon Angriffe anderer Staaten gegeben? Sie haben Russland, China erwähnt.
Nein, Angriffe anderer Staaten hat es noch nicht gegeben, aber die wären natürlich denkbar. Und genau vor dieser Gefahr warnen auch einige Militärs. Insofern will man sich da besser wappnen. Denn natürlich ist man sehr abhängig heute von Satelliten, auch im zivilen Leben. Wir denken nur an GPS. Also was würde mit unserem Alltagsleben passieren, wenn plötzlich wichtige Satelliten ausfallen? Die will man besser verteidigen können. Man will besser vorher ahnen, ob es möglicherweise Angriffe gibt. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, das sind auch Rohstoffe im Weltall. Auch darum soll sich die Space Force kümmern. Also, dass man seltene Erden, seltene Rohstoffe, die es vielleicht hier auf der Erde nicht mehr so gibt oder die knapp werden, dass man die auch im Weltraum dann praktisch abbauen kann.
Toller Plan. Aber dieser Plan wird, Sie haben es gerade schon angesprochen, kritisch gesehen. Und um diesen Plan durchzubekommen, braucht er in jedem Fall die Genehmigung des amerikanischen Kongresses. Wie stehen da die Chancen?
Na, schwierig. Die Demokraten sagen, ähnlich wie der frühere Verteidigungsminister James Mattis, das Ganze soll Teil der bisherigen Luftwaffe bleiben. Wir brauchen keine eigene Space Force. Unabhängig davon sagen allerdings auch die Demokraten, dass Amerika in diesem Bereich führend bleiben muss, auch mehr tun muss als bisher. Insofern gibt es im Moment die Ausschüsse, die sich mit dem Vorstoß von Donald Trump befassen. Im Moment ist nicht absehbar. Ich glaube nicht, dass die Demokraten vor der Präsidentschaftswahl ihm dieses Wahlgeschenk machen und dieser eigenen Space Force zustimmen werden.
Der amerikanische Literaturnobelpreisträger Sinclair Lewis beobachtete, wie die Populisten in den USA nach Wirtschaftskrise und Sozialreformen des New Deal immer weiter an Einfluss gewannen. Sein Buch »Das ist bei uns nicht möglich« erschien 1935 und hören Sie mal, es ist so aktuell wie selten zuvor.
In einer Sonderbotschaft forderte der Präsident den Kongress auf, er möge in sofortiger Abstimmung dem Punkt 15 seiner Wahlplattform Gesetzeskraft verleihen. Legislative und Exekutive werden in der Hand des Präsidenten vereint. Der oberste Gerichtshof darf nichts als verfassungswidrig erklären, was dem Präsidenten zu tun beliebt. In vereinigter Abstimmung, nach einer Debatte, die nicht einmal eine halbe Stunde dauerte, verwarfen beide Häuser des Kongresses diese Forderung am 21. Januar noch vor 3 Uhr nachmittags. Vor 6 Uhr hatte der Präsident für die Dauer der gegenwärtigen Krise den Kriegszustand erklärt und über 100 Kongressmitglieder verhaften lassen. Abgeordnete, die so hitzköpfig waren, Widerstand zu leisten, wurden wegen Aufreizung zur Gewalttätigkeit angeklagt. Denen, die sich ruhig verhielten, geschah nichts. Nur mussten sie, wie Lee Sarrazin der aufgeregten Presse liebenswürdig auseinandersetzte, gegen unverantwortliche und aufrührerische Elemente beschützt werden. Das Wort »schutzhaft« vermied Sarrazin. Es hätte völlig irrige Vorstellungen erweckt. Alte Reporter begriffen es nicht, wie sich ein Innenminister, der an Rang immerhin mit den Vertretern der auswärtigen Großmächte auf einer Stufe rangierte, zum Pressemanager und Sündenbock für einen anderen erniedrigen konnte. Und wenn das 10-mal der Präsident war.
Ein Populist im Weißen Haus? Sinclair Lewis hat es vor mehr als 80 Jahren bereits in seinem Roman durchgespielt. Und bevor wir einen weiteren Ausflug machen in den Mittleren Westen, stimmen wir uns schon mal ein mit der entsprechenden Musik von Tim Blake Nelson und dem Titel Cool Waters.
All day I faced the barren waste without the taste of water. Water, old Ann and I, with throats burned dry and souls that cry for water. Cool, clear water. Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for you? Nights are cool and I'm a fool. Each star's a pool of water. Cool water. But with the dawn I'll wake and yawn and carry on.
Cool Water von Tim Blake Nelson. Vielleicht werden Sie diesen Song auch in Cody, Wyoming hören. Ein kleiner Ort, aber immerhin die Welthauptstadt des Rodeo. Benannt nach William Frederick Cody, genannt Buffalo Bill. Der sagt Ihnen bestimmt noch was. Im Sommer kommen hier jeden Abend mehrere tausend Menschen in die Arena, um Cowboys dabei zu sehen, wie sie auf wilden Pferden und Bullen reiten. Dazu viel Show rund um die Legende vom Wilden Westen. Doch bevor die wilden Kerle auf die wilden Gäule steigen, brauchen sie das entsprechende Outfit. Arthur Landwehr hat sich einkleiden lassen, wohlgemerkt von unten fängt man an.
Seit 1959 verkauft Wayne's Bootshop das, was Cowboys so tragen. Oder die, die von der Prärie des Wilden Westens so überwältigt sind, dass sie wie ein Cowboy sein wollen oder zumindest so aussehen. Cody, Wyoming, am Fuß der Rocky Mountains, Eric berät bei Wayne's. Unten anfangen, sagt er, immer unten anfangen.
So the first thing you're gonna need is a good pair of boots.
Also erstmal ein paar gute Cowboystiefel und er hat auch gleich ein paar in der Hand.
These ones, they're all handmade down in El Paso, Texas. They're hand lasted and that's just gonna make them more custom.
Handgenäht in El Paso, Texas. Sehr individuell. Diese hier sind braun aus Kalbsleder, der Schaft abgenäht mit Ledereinsätzen in Türkis und dunklem Rot. Er hat auch welche in Gelb. mit Pferd drauf.
We sell all sorts of colors to all sorts of cowboys. They like to show off their colors a little bit.
Cowboys mögen gern Farben zeigen. Geht also doch auch bei harten Männern.
So we would go next to the hats and they're going to be on this.
Okay, weiter geht's zum Hut. Daran erkennt man den Cowboy doch sofort. Und, sagt Eric, hier muss man ausprobieren. Gesicht, Körperform, das alles muss zum Hut passen oder umgekehrt. Individuell wird's mit dem Hutband, das man dann dazu kauft.
We have all sorts of different hat bands that you can put on it.
Wir haben welche aus Leder oder mit Perlen dran, einfach für die Abwechslung.
Just for some variety and just to change things up.
Okay, weiter. Gürtel. Nur gute Qualität kaufen, sagt Eric. Und dann ist dem Männerschmuck keine Grenze gesetzt.
You can get some with horsehair sewn into it, some with beadwork done on it.
Es gibt welche mit eingelassenem Pferdehaar oder Perlen. Entscheidend ist aber sowieso die Gürtelschnalle.
You're definitely gonna fit in a bit better if you have the big buckle.
Mit so einer großen Schnalle passt man am besten in die Cowboy-Welt, egal ob mit Adler oder Bronco drauf, amerikanischer Flagge oder Schrift.
The buckles, we have them from 20 bucks up to 100 or so.
So von 20 bis 100 Dollar kosten die. Jetzt fehlen noch zwei Dinge zur Grundausstattung. Die Jeans, auf jeden Fall mit geradem Bein, weil sie über die Stiefel gehen. Und das Hemd.
Always have a collared shirt, always button up. They do it pearl snap that way. If you get hung up, it can kind of pull off easier. You're not gonna rip your buttons off.
Immer mit Kragen, mit Druckknöpfen aus echtem oder künstlichem Perlmutt. Die gehen gut auf, wenn man mal hängen bleibt. Dann noch ein Lederband um den Hals und auf geht's.
I think you'd be pretty well set up to go out and impress some people.
Damit könne man schon Start machen, sagt er. Und wenn es darum geht, dass auch die Mädels nach dem Cowboy schauen?
I think you'd be pretty set up. Might want to clean your boots up a little bit and dust yourself off a bit.
Ein guter Rat. Auf jeden Fall die Stiefel und sich selbst ein bisschen abstauben, bevor man loszieht. Vielleicht sogar duschen.
Das kann manchmal helfen. Cody in Wyoming, eingebettet zwischen den Great Plains im Osten und den Rocky Mountains im Westen, der bevölkerungsärmste Bundesstaat der USA mit 2,3 Einwohnern pro Quadratkilometer. Arm an Menschen, reich an Vieh. Martin Ganselmeier, im knapp 2000 Meilen entfernt gelegenen Washington, gibt's denn eigentlich noch den echten Cowboy in Amerika, so den harten Burschen, den kernigen, das kernige Raubein, wortkarg, Whisky trinkend, oder ist das längst ein vergangener alter Mythos?
Oh doch, den gibt es noch. Und deswegen ist es ja gut, dass wir auch regelmäßig rauskommen hier aus Washington in die Mitte des Landes. Und den Cowboy, der ist noch sehr lebendig in den Rocky Mountain Staaten, im mittleren Westen teilweise. Und dort sieht man ihn zahlenmäßig wahrscheinlich nicht mehr so wie früher, denn die Farmen sind teilweise größer geworden. Kleinere Farmen mussten aufgeben. Aber natürlich gibt es sie noch. Sie reiten vielleicht nicht immer mehr auf dem Pferd. Natürlich können sie das auch noch. Die Rodeo-Wettkämpfe sind nach wie vor sehr, sehr präsent. Der heutige moderne Cowboy, der hat statt seines Pferdes einen Pickup-Truck und fährt dann um sein Gelände, seine Weiden, was sind teilweise riesige Gelände. Ich bin mal mitgefahren und habe ihn dann am Ende gefragt, wie viel insgesamt, welche Fläche die Ländereien einnehmen. Das waren von einem Punkt im Norden zum anderen Punkt im Süden 80 Kilometer.
Wahnsinn. Und wahrscheinlich haben die auch Computer statt rauchende Colts, nehme ich mal an. Viele, oder?
Genau, ja. Absolut, absolut.
Denke ich. Viele Ranger sind darauf angewiesen, neben ihrem privaten, auch staatliches Land als Weiden zu nutzen. Aber dafür müssen sie an die Bundesregierung auch eine Weidegebühr bezahlen. Lohnt sich das eigentlich noch, Viehwirtschaft in den USA zu betreiben?
Ja, das ist ein großes Problem im Moment. Also zunächst einmal kommt es tatsächlich regelmäßig auch zu Streitigkeiten zwischen Ranchern und der Bundesregierung. Die Bundesregierung besitzt ja große Flächen im Westen, die praktisch geschützt sind, auch so ein bisschen als Naturpark oder im Prinzip, dass dort auch kein wirtschaftlicher Abbau stattfindet. Aber Rancher dürfen die Weiden nutzen. Und je nachdem, wie viel Schutz da ist, wie viel staatlicher Schutz und was die Rancher dürfen, da gibt es oft mal Streit. Zeit. Und im Moment aktuell, die Milchpreise sind deutlich gefallen, sodass viele in der Viehwirtschaft klagen. Es geht ihnen im Moment nicht gut. Und auch beim Rindfleisch stellt man fest, und das ist ganz interessant, das ist nicht nur China, der da als Exportmarkt im Moment wegfällt wegen des Handelskonflikts, sondern auch die Amerikaner haben ihre Ernährung doch allmählich umgestellt. Das ist spürbar, dass weniger Rindfleisch gegessen wird.
Auf den Feldern des mittleren Westens der USA beginnt zumindest auch das Leben der Sojabohne, das größte landwirtschaftliche Exportgut der USA für den chinesischen Markt, habe ich gelernt. Nur dummerweise, Sie haben es angesprochen, hat China jetzt als Reaktion auf Trumps Strafzölle wiederum Zölle erlassen und belegt jetzt die Einfuhr von Sojabohnen aus den USA mit 25%, glaube ich, Extrakosten. Was heißt das für die 300.000, immerhin 300.000 amerikanischen Sojabohnenbauern?
Das ist ein Riesenproblem. Und die Sojabohnenbauern in den USA sind die größten Opfer von Donald Trumps Handelskonflikt mit China. Denn China hat gesagt, wir kaufen kein Soja mehr aus den USA. Die schauen sich jetzt nach anderen Märkten um, versuchen das aus Südamerika zu bekommen. Und das ist ein Riesenproblem. Die Silos sind voll. Gleichzeitig bereitet man sich darauf vor, möglicherweise in einigen Wochen und Monaten die neue Ernte einzufahren. Man weiß nicht hin, wohin damit. Europa hat zwar versprochen, mehr Soja zu kaufen aus den USA, aber das ersetzt natürlich bei weitem nicht das, was China abgekauft hat. Die Sojabohnenbauern waren immer stolz darauf, die Welt zu ernähren, so haben sie es immer formuliert. Und im Moment bleiben sie drauf sitzen und die Sojabohnenpreise sind auch nach unten gegangen. Ein Riesenproblem für die Bauern.
Wir waren eben in Cody in Wyoming. Dieser Bundesstaat ist politisch zumindest unmissverständlich als Bastion der Republikaner verortet. Wie ist das in diesen Big Sky Countries, so nennen die Amerikaner die Ebenen des Westens, weil der Horizont hier immer ein paar Tagesritte entfernt zu sein scheint? Hocken da die White Americans, die alle Trump gewählt haben und auch wählen werden? Oder werden die Sojabohnenbauern jetzt eben nicht mehr Trump folgen, weil es nicht so gut für sie läuft?
Das ist das eigentlich Interessante, auch wenn wir mit solchen Sojabohnenfarmern sprechen. Die sagen immer noch, ja, sie verstehen ja, dass Trump da was tun musste. China hat uns unfair behandelt. China, da musste was getan werden. Trump ist derjenige, der den Mut hatte, endlich dieses Problem anzupacken. Insofern geben sie ihm immer noch sozusagen im Zweifel für den Angeklagten. Aber je länger dieser Handelskonflikt dauert, je größer auch die wirtschaftlichen Einbußen für die Sojabohnenfarmer, umso mehr schwindet natürlich dieses Vertrauen. Und für Donald Trump ist das ein gefährlicher Gang. Er sagt jetzt zwar immer, die Farmer sind die größten Patrioten, die wir haben, wir entschädigen sie und er hat da auch eine Menge an Subventionen denen gegeben, aber die Sojabohnenbauern sagen, wir wollen keine staatlichen Subventionen, wir wollen Märkte für unsere Sojabohnen. China war ein guter Markt, den wollen wir wieder haben und wir wollen neue Märkte erschließen mit unseren guten Produkten. Insofern, da steht Donald Trump schon unter einem gewissen Druck, irgendwann zu einer Einigung zu kommen.
Aber dieser Streit oder ein Ende des Streits ist im Moment nicht absehbar.
Im Moment absolut noch nicht absehbar. Das heißt dann immer mal wieder, jetzt gibt es wieder neue Gespräche, neue Verhandlungen. Dann heißt es wieder, an den entscheidenden Punkten gibt es keinerlei Fortschritte. Und für die Sojabauern ist das einfach eine verheerende Nachricht. Sie bleiben auf ihren Produkten sitzen. Die Silos sind übervoll.
Cowboys gesucht, müssen eigenen Sattel und Zaumzeug haben, keine Trinker. So soll es noch vor kurzem in der Denver Post gestanden haben. Ob das so stimmt, keine Ahnung. Das ist bei uns nicht möglich, heißt der 1935 erschienene Roman von Sinclair Lewis, der uns einen Antihelden vorstellt, dem es gelingt, durch seine Lügen und eine Rhetorik der Ressentiments Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.
Zu euch spreche ich, meine Minutenmänner von ganz Amerika. Auf euch allein rechne ich bei meinem Unternehmen, aus Amerika wieder ein stolzes, reiches Land zu machen. Man hat euch verachtet. Man hat euch die niederen Klassen genannt. Man hat euch Arbeit verweigert. Ihr solltet euch wie Bettler davonschleichen und Almosen nehmen. In lausige Lage hat man euch gesteckt. Man hat gesagt, ihr seid schlecht, weil ihr arm wart. Ich aber sage euch, ihr seid, seit gestern, die Herren des Landes, seine Aristokratie, die Schöpfer eines neuen Amerikas der Freiheit und Gerechtigkeit. Jungens, ich brauche euch. Helft mir, euch zu helfen. Und wenn einer es wagen sollte, euch in den Weg zu treten, gebt dem Schwein die Schärfe eures Bajonetts zu schmecken.
Ein MM-Maschinengewehrschütze, der ehrerbietig gelauscht hatte, drückte los. Die Masse stob auseinander und in die Rücken taumelnder Verwundeter stieß die verfolgende MM-Infanterie ihre Bajonette. Wie lustig das spritzte, wie erstaunt sie blickten, bevor sie in dichten Haufen aufeinandersanken. In den öden Stunden des Bajonettfechtens hatten die MM sich nicht träumen lassen, welche Freude das sein konnte. Sie sollten jetzt mehr davon haben. Hatte nicht der Präsident der Vereinigten Staaten persönlich zu ihnen gesprochen, ihre Hilfe angerufen?
Rhetorik, die offenbar verfängt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Heute auf Weltreise in Washington und im dortigen Ford Theater wurde am 14. April 1865 US-Präsident Abraham Lincoln ermordet. Der beliebteste Präsident der Vereinigten Staaten, wie wir vorhin von unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier gehört haben. In einer Ehrenloge während der Aufführung einer Klamotte mit dem Titel »Unser Cousin aus Amerika«. Der Mörder, ein 26-jähriger Schauspieler. Es gab hunderte Augenzeugen und dennoch ist sich ein Drittel der Amerikaner heute immer noch sicher, dass Dunkelmänner hinter diesem Attentat steckten. Janina Lückow war mit einem Detektiv unterwegs, der diese Rolle offenbar brillant gespielt hat.
Well, welcome everyone and good day.
Herzlich willkommen und guten Tag. Ich bin Detective James McDevitt von der Polizei Washington. Im Namen des Präsidenten Andrew Johnson und des Kriegsministers wurde ich gebeten, mit Ihnen die Schauplätze des Abends des 14. April 1865 aufzusuchen.
Ein Ausflug in die Vergangenheit an einem heißen Juliabend in der amerikanischen Hauptstadt Washington. Eine Gruppe von 40 Leuten begibt sich auf die Spuren von Abraham Lincoln, angeführt von Detective McDevitt. Als Deputies, als Hilfs-Sheriffs sollen sie herausfinden, was es mit dem Attentat auf den 16. Präsidenten der USA auf sich hatte und dabei diese Fragen klären, die der Detective mittels eines kleinen Lautsprechers für alle verständlich stellt.
Hat der Mörder des Präsidenten alleine gehandelt oder war er Teil einer Verschwörung? Falls es eine Verschwörung gab, wie viele Personen waren involviert und wer?
Schauplatz des Geschehens ist das Ford Theater im Zentrum von Washington. Abraham Lincoln saß an besagtem Abend mit seiner Frau und zwei Gästen in der Loge.
Während des dritten Aktes, in dem Moment, als das ganze Theater in Gelächter ausbrach, schlüpfte ein junger Schauspieler namens John Wilkes Booth in die Box des Präsidenten und schoss ihm in den Kopf. Und veränderte die Geschichte der USA für immer.
Lincoln starb am nächsten Morgen, informiert der Audioguide im Museum des Ford Theater. Er wurde 56 Jahre alt. Es war das erste Attentat, dem ein US-Präsident zum Opfer fiel.
John Wilkes Booth identifizierte sich selbst mit Brutus aus Shakespeares Stück Julius Caesar. Brutus dachte, wenn er Teil einer Verschwörung würde, könnte er einen Gewaltherrscher stürzen und die Republik retten. Und genau das dachte auch John Wilkes Booth.
John Wilkes Booth thought the same thing.
Eric Messner spielt Detective McDevitt seit 5 Jahren. Über die Hintergründe der Tat weiß er Bescheid. Auch die Deputies ahnen mittlerweile, dass Booth nicht allein gehandelt hat und Lincoln nicht das einzige Opfer sein sollte.
In den ersten 40 Minuten nach dem Attentat haben wir 16 Zeugen befragt und deren Aussagen deuten darauf hin, dass etwas Gewaltiges am Laufen war. Ein Anschlag auf die erste Riege der Regierung.
Nach 2 Stunden, etwa 2,5 Kilometern Fußweg durch das Zentrum von Washington und zahlreichen Zeugenaussagen, die Detective McDevitt an den verschiedenen Stationen anschaulich vorträgt, ist er mit seiner Ermittlergruppe am Weißen Haus angekommen. Er zeigt Fotos der Verschwörer und fragt seine Deputies:
Guilty or not guilty?
Schuldig oder nicht schuldig?
4 Verschwörer wurden zum Tode verurteilt, 4 weitere mussten ins Gefängnis. Ein Name fehlt noch.
John Wilkes Booth, Schauspieler, Mörder des Präsidenten. Ich frage nicht, ob er schuldig war. Er wurde nie verurteilt. Er wurde bei der Verhaftung in einer Scheune erschossen.
Auch heute noch gilt Abraham Lincoln als wichtigster und bedeutendster US-Präsident der Geschichte. Er hat die Einheit der Nation wiederhergestellt, die Sklaverei abgeschafft und war ein Kämpfer für Gleichberechtigung. Ein Erbe, das bis in die heutige Zeit wirkt, meint auch der Detective-Darsteller Eric Messner.
Ich denke schon, dass sein Vermächtnis wichtig ist. Er hatte Sachen im Blick, für die wir heute noch kämpfen. Und ich glaube, der Kampf ist noch nicht zu Ende. You know, like, I don't think the fight's
ever really done. Wohl wahr. Der Tag heute unterwegs in Washington D.C., das ist mehr als eine Stadt und weniger als ein Staat. Es ist ein Distrikt, der vom Kongress der Vereinigten Staaten im Jahr 1790 als Versammlungsort der amerikanischen Regierung festgelegt wurde. Washington ist außerdem reich an Museen, Theater, Monumenten, eine Metropole, in der Manager, Lobbyisten, Ökonomen, Wissenschaftler, Journalisten arbeiten und leben. Es gibt Menschen, so ist zumindest zu lesen, die nehmen diese Stadt als provinziell und sehr europäisch auf. Martin Gansemeier ist unser Korrespondent im Studio Washington und seit 7 Jahren berichten Sie für den Hörfunk der ARD. Wie kommt Ihnen diese Stadt vor?
Naja, europäisch, das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt hier ja auch viele Europäer und im ältesten Stadtteil von Washington, wo übrigens das ARD-Studio auch angesiedelt ist, in Georgetown, das wirkt schon so richtig britisch. Also da könnte man meinen, man ist in irgendeinem Vorort von London. Ansonsten ist die Stadt sehr grün. Es gibt viele große Grünflächen, wo man auch sehr schön spazieren kann. Es gibt auf der Mall die ganzen Erinnerungsstätten, die erinnern zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg, an den Vietnamkrieg, die Mahnmale. Insofern ist wirklich Washington auch so ein bisschen Schaufenster der US-Geschichte. Provinziell würde ich nicht sagen, dafür sorgen schon die Menschen, die hier arbeiten, aus ganz, ganz vielen Ländern. Also wenn man will, wenn man sich auch nach außen öffnet mit anderen Menschen, dann ist das wirklich das Erlebnis in einer sehr internationalen Stadt.
Sich nach außen öffnet, es soll eine starke und lebendige German Community geben. Vermutlich klagt niemand über Kontakt Möglichkeiten zu deutschen Landsleuten, aber wie ist der Kontakt zu Amerikanern?
Der ist schon schwierig herzustellen, denn hier für die Amerikaner, die in Washington leben, die sind meist Regierungsmitarbeiter oder sie gehören einer wichtigen Organisation an, die hier sind. Fast alle Washingtonians sind sehr, sehr busy. Also sie haben einen wichtigen Job, einen ganz einflussreichen Job. Und wenn man eingeladen wird bei Amerikanern hier in Washington, dann steht in der Einladung fast immer drin von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und um Punkt 21.30 Uhr ist auch Schluss. Und dann wird man ganz höflich auch hinaus komplimentiert. Das kennt man so in Deutschland nicht. Also Deutsche, die da gern noch mal ein bisschen abhängen und noch ein Bier und noch ein Bier. Also das gibt's in Washington nicht. Die wollen alle wieder fit sein, um am nächsten Morgen um 6 Uhr aufzustehen.
Ganz schön langweilig, ehrlich gesagt. Auch in Washington ist zu lesen, wie auch in anderen Städten, die wir jetzt im Rahmen unserer Tag auf Weltreisetour vorgestellt haben, sind die Mieten explodiert. Wohnraum wird zu Höchstpreisen an private Investoren verkauft. Wer kann sich Washington überhaupt noch leisten? Müssen viele Familien in die Umgebung ziehen?
Da haben Sie den Finger in die Wunde gelegt. Das ist ein großes Problem. Ich habe Washington schon mal vor 20 Jahren, damals war ich Junior-Korrespondent der ARD, kennengelernt. Damals hatte Washington auch noch einige Gegenden, die waren wirklich No-Go-Areas, also Capitol Hill, 3 Straßen hinter dem Kapitol, da fing Capitol Kill an. Also das war eine sehr unsichere Gegend. Das ist heute alles gentrifiziert. Positiv könnte man sagen, es gibt dort kaum mehr Kriminalität. Washington ist sicherer geworden. Washington ist auch reicher, wohlhabender geworden. Das hat natürlich zur Folge, dass viele der alteingesessenen, überwiegend afroamerikanischen Familien, die wurden ins Umland verdrängt. Und das ist ein großes Problem. Die Mieten sind exorbitant angestiegen. Man bekommt hier für eine Familie mit 4 Kindern kaum mehr etwas unter einem Mietpreis von $4,000 pro Monat.
Wahnsinn. Wenn wir Bilder aus Washington sehen, dann sehen wir meistens das Kapitol, das Weiße Haus, keine Armut nirgendwo. Wo ist die sichtbar?
Na, die Armut ist schon sichtbar. Es hat für mein Gespür auch in den letzten Jahren die Obdachlosigkeit wieder zugenommen. Aber man muss gar nicht so weit ziehen. Im Südostteil der Stadt Washington, dort, wo überwiegend über 90% Afroamerikaner leben, da sieht man schon noch große Armut. Man sieht auch Menschen, die keine Arbeit haben, obwohl ja Amerika im Moment einen sehr niedrigen Arbeitslosigkeitsrate hat, also unter 5%.
Und wirtschaftlich boomt, ne?
Und wirtschaftlich boomt, aber es gibt auch diejenigen, die eben von diesem Boom nicht profitieren. Und die sind im Südostteil Washingtons auf jeden Fall zu sehen. Und dort gibt es leider auch noch eine höhere Kriminalität.
Es vergeht ja eigentlich kaum ein Tag, an dem es nichts Neues aus Washington von Donald Trump gibt und wir das auch gleich in den Nachrichten im Fernsehen und im Hörfunk dann serviert bekommen. Wie geht's Ihnen eigentlich damit? Sie haben sowohl Obama erlebt und erleben jetzt Donald Trump. Können Sie den noch ertragen oder geht's noch?
Frau Fitsch, dafür bräuchten wir jetzt noch eine Stunde Sendung, damit ich Ihnen da wirklich alles schildere. Es ist kaum ein größerer Kontrast vorstellbar. Die Obama-Jahre, ich habe die zweite Amtsperiode mitbekommen. Obama war sicherlich jemand, der überwiegend versucht hat, Stimmen zu bekommen, Wählerstimmen, indem er Hoffnung verbreitet hat. Er war ein idealistischer Politiker. Donald Trump ist das genaue Gegenteil. Er glaubt, Wählerstimmen zu gewinnen, indem er Angst verbreitet. Angst ist das Hauptmotiv. Und Donald Trump ist geradezu besessen davon, all das, was Obama in irgendeiner Form geschaffen hat oder aufgebaut hat, zu beseitigen. Und er erwähnt ja, also fast täglich erwähnt er Obama. Er scheint wirklich besessen davon zu sein, dass er besser ist, dass er am Ende unterm Strich der bessere Präsident sein wird. Es ist für mich, wenn mir jemand gesagt hätte vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, dass es mal einen amerikanischen Präsidenten geben wird, der zu den Einwanderern hier sagt, geht in eure Heimatländer zurück, kümmert euch da um die Probleme. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Insofern ist das schon eine Belastung. Auf der anderen Seite müssen wir damit ja als Korrespondenten versuchen, auch umzugehen, objektiv zu berichten, auch klarzumachen, warum eben immer noch 40% der Amerikaner glauben, dass Donald Trump einen guten Job macht und gut ist für dieses Land. Also dieses Gefühl, Amerika wieder an die erste Stelle zu setzen, das ist etwas, was viele Amerikaner so empfunden haben. Und dieses starke Anti-Establishment-Gefühl. Also wir wollen diese Elite, die da regiert hat in Washington, denen wollen wir einen Denkzettel verpassen. Dieses Gefühl, das haben wir möglicherweise unterschätzt.
Sie brauchen Auszeiten, um das alles verdauen zu können. Freitagabend Zeit, nett essen zu gehen, einen Drink zu sich zu nehmen. Ihre Arbeit beginnt jetzt erst, Herr Ganselmeier. Bei Ihnen ist mal gerade 13 Uhr, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie werden Sie Ihren Feierabend heute begehen?
Auf jeden Fall in einem klimatisierten Raum, denn vorhin ist es schon mal in einem Beitrag angekommen. Ja. Es ist wahnsinnig heiß. Wir leiden im Moment hier unter einer Hitzewelle, Temperaturen um die 40 Grad. Und das kommt in Washington leider oft dazu, eine Luftfeuchtigkeit von über 80%. Das heißt, die gefühlte Temperatur ist nochmal deutlich höher. Und es gab hier schon den ganzen Tag Warnungen, bloß nicht zu lange raus. Sonst wäre ich gerne an den Fluss gegangen, hier an den Potomac, eine wunderschöne Gegend, wo man sich hinsetzen kann, ein Bier trinken kann am Flussufer, aber das wäre heute, das Hemd wäre nach 10 Minuten klatschnass.
Ja, das ist auch nicht so schön. Martin Ganselmeier, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie mir eine Stunde lang alle Fragen beantwortet haben. Es war mir ein sehr großes Vergnügen, Ihnen zu folgen. Die Sendung ist wie immer nachzuhören in der ARD Audiothek oder über unseren Podcast oder in der Wiederholung in HR Info um 22.05 Uhr. Das war der Tag. Unsere nächste Weltreise geht am Montag nach Rabat. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.